gesellschaftliche Krisen in Vergangenheit und Gegenwart.
Und Zukunft.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 6. und schon letzten Folge unseres Krisengipfel-Podcasts. Ich spreche heute mit zwei Wissenschaftlerinnen, die beide ja zuerst mal aus einer historischen Perspektive, würde ich sagen, auf Krisen schauen, aber die auch jeweils besonders stark an den Möglichkeiten der praktischen Übertragung oder praktischen Anwendung interessiert sind. Also es geht auch heute um die ja ganz praktische Krisenbewältigung, würde ich mal sagen. Zuallererst aber natürlich herzlich willkommen an meine beiden Gesprächspartnerinnen, Christina Becker und Marion Schneider. Und ich kenne die beiden schon sehr lange, aber natürlich alle unsere zuhörenden Menschen nicht. Und deswegen würde ich euch bitten, euch zuerst einfach ganz kurz vorzustellen und zu erzählen, was ihr forscht, was ihr arbeitet und wie und inwiefern das mit Krisen zu tun hat. Marion, ich spiele den Ball einfach zuallererst zu dir und gebe dir das Wort.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass wir das hier zusammen machen und gerade mit diesem praktischen Ansatz, den wir da zusammen gefunden haben, das finde ich ganz besonders toll. Liegt vielleicht daran, wo ich gerade im Moment herkomme, das ist nämlich die Schule, also das Gymnasium, wo ich im Moment Latein und Griechisch unterrichte. Das war nicht ganz der Weg, den ich von Anfang an eingeschlagen hatte. Ich habe zwar Latein und Griechisch studiert, aber habe erst ziemlich lange Zeit dann auch an der Uni verbracht und bin dann erst später wieder an die Schule gewechselt. Ich habe auch, also dann nach dem Latein- und Griechisch-Studium promoviert an der Uni Würzburg. Und da kann man schon sagen, dass ich in meiner Doktorarbeit auch das Thema Krisen behandelt habe. Krisen sind vielleicht jetzt in der klassischen Philologie, wo ich herkomme, nicht eins der allertypischen Themen, zumindest nicht Krisen in dem Sinne, wie wir es jetzt die meiste Zeit behandeln. Ich glaube, da werden Krisen eher Entscheidungssituationen. In dem Sinne werden sie da auch in Texten behandelt. In meiner Doktorarbeit war das jetzt ein Nebenthema. Da ging es mir mehr um das Scheitern, also tatsächlich um die negativ ausgehende Krisensituation. Das war ein Kommentar zu einer Biografie des Historikers Plutarch, das Leben des Dion, also eine historische Geschichte, wo es am Ende um politisches Scheitern ging. Stärker noch habe ich mich dann über ein anderes Bein in der Wissenschaft mit Krisen beschäftigt. Das ist die Beschäftigung mit Sokrates. Da komme ich auch von der sokratischen Gesellschaft her, wo ich mittlerweile im Vorstand auch bin. Und ja, der Sokrates, das war, könnte man fast sagen, ein Verfechter der Krise, allerdings nicht so sehr einer äußeren Krise, mehr einer inneren Krise, die er sogar versucht hat, hervorzurufen bei seinen Gesprächspartnern, um da eine Entwicklung, ein Umdenken auch hervorzurufen. Und von diesem Gesichtspunkt aus habe ich mich gerade aus pädagogischer Perspektive mit Krisen oder Aporien, wie das Sokrates nennen würde, beschäftigt. Also wie kann man positiv eine innere Krise anstoßen, um damit dann auch langfristig eine positive Entwicklung anzustoßen? Das wäre es erstmal von mir.
Total schön, weil das auch schon so viel weitergedacht ist, ne? Ich finde es super. Magst du noch ganz kurz was zu Sokrates ergänzen? Irgendwie in welcher Form kannst du denn darauf zugreifen, was Sokrates gedacht und gesagt hat zu den Aporien? Wie funktioniert das bei deinen Texten?
Ja, das ist gerade schon was sehr Spannendes, was uns dann auch in die Richtung von dem bringt, was die Tina machen wird. Weil da kann man natürlich sagen, es gibt da schon unterschiedliche Perspektiven zu dem Sokrates, weil er selbst nichts Schriftliches hinterlassen hat. Also er ist fassbar nicht so sehr als eine Ich-Person, sondern eher aus den Schilderungen, die vor allem zwei Autoren überliefert haben. Einmal der große Philosoph Platon, der Dialoge geschrieben hat, in denen Sokrates meistens der Hauptgesprächspartner ist. Ein bisschen so wie ein Podcast ist das, was er da gemacht hat. Also natürlich aufgezeichnet auf Papier, aber im Grunde ist es ein Mitschnitt von den Gesprächen, in denen Sokrates dabei gewesen sein soll. Und dann gab es noch andere Schüler, auch vielleicht Kritiker von Sokrates, die auch über ihn gesprochen haben. Und aus diesen Schriften bekommt man eben mit, dass Sokrates vor allem sich gerne unterhalten hat. Und das wurde eben aufgezeichnet. Und in diesen Unterhaltungen mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern versucht er eben häufig als ein Ausgangspunkt für das Gespräch erstmal dahin zu führen, dass wir alle uns bewusst werden, dass wir nicht alles wissen oder so kompetent sind, wie wir vielleicht meinen im ersten Moment.
Sehr schön, so fühle ich mich auch immer am Anfang von den Podcasts. Und genau, du hast schon gesagt, diese Frage der Perspektive, Tina, ich gebe den Ball an dich weiter, die spielt für dich auch eine große Rolle.
Genau, ich bin Christina Becker, ich bin Postdoc an der Uni Würzburg am Lehrstuhl für vergleichende Sprachwissenschaft, also genauer vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft. Und das ist auch schon der erste kleine Knackpunkt. Also eigentlich beschäftigen wir uns nämlich an der vergleichenden Sprachwissenschaft mit alten Sprachen, also Latein, Griechisch, Altindisch, Hethitisch. Solche Sprachen sind unser Forschungsgebiet eigentlich. Aber ich interessiere mich schon von klein auf sozusagen auch für die allgemeine Sprachwissenschaft und habe mich deswegen quasi parallel noch ein bisschen in die diskurslinguistische Richtung entwickelt und habe da meine Doktorarbeit auch darin verfasst und habe mich darin damit beschäftigt, wie die NS-Tätergesellschaft sich ihre Realität konstruiert. Und das funktioniert eben über Diskurse. Man analysiert die Diskurse, man schaut sich Diskurssegmente an und arbeitet heraus, wo da Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen und kann so quasi Rückschlüsse ziehen auf die Gedankenwelt der Personen, die die Texte geschrieben haben oder die sich irgendwie geäußert haben.
Das heißt, Diskurse ist, wenn man über ein Thema redet, ist das ein Diskurs oder kannst du das irgendwie so ein bisschen für die zuhörenden Menschen noch runterbrechen?
Ja, genau. Diskurse ist ein sehr umkämpfter Begriff, würde ich sagen. Das würde jetzt wirklich zu weit führen, das alles aufzugreifen, allein weil der Begriff in sehr vielen verschiedenen Wissenschaftszweigen verwendet wird. Also, weiß ich nicht, Soziologie, Philosophie, auf jeden Fall auch in der Sprachwissenschaft, allein da ist es schon sehr umkämpft. Aber ich würde erstmal ganz grob sagen, dass ein Diskurs einfach alles, was geäußert wird, zu einem Thema ist. Mhm. Also vor allem Texte bei uns, aber auch, also können genauso gut auch andere Sprachäußerungen sein. Vor allem, also das verbindende Glied ist vor allem das gemeinsame Thema. So.
Das gemeinsame Thema des Diskurses, den du angeschaut hast, war dann der Nationalsozialismus oder der Antisemitismus?
Genau, also ich würde sagen beides. Also ich habe mich mit der NS-Zeitung Der Stürmer beschäftigt und habe die Stürmermentalität analysiert. Also das hat jetzt nicht nur die Schreibenden umfasst, sondern auch, also man denkt da ein bisschen größer, es gab ja auch Leserbriefe, es gab Leute, die das gelesen haben, das waren auch nicht wenige, es war das bekannteste Propagandablatt der NS-Zeit, also dementsprechend konnte man da schon auf ziemlich viele Menschen als Diskursgruppe zugreifen und ja, ich würde dir recht geben, also genau, sowohl Nationalsozialismus, aber auch vor allem Antisemitismus war da der Knackpunkt, um den es da bei mir ging. Ja. Also der Slogan vom Stürmer war ja, die Juden sind unser Unglück. Und das hat er über 23 Jahre auf verschiedenste Art und Weise versucht, den Leuten nahezubringen, warum das so ist und warum man unbedingt deswegen handeln muss. Und ich habe mir angeschaut, auf welche verschiedene Arten er das versucht hat, auf argumentative Füße zu stellen, wenn man so möchte. Also pseudo-argumentativ natürlich, aber...
Krass, also voll das harte Thema.
Danke.
Und du hast schon gesagt, dass die allgemeine Sprachwissenschaft für dich immer auch interessant war. Noch nebenbei, gab es auch einen konkreten Grund, warum du genau dieses, also es ist ja schon ein ziemlich krasses Thema, würde ich sagen, was auch einen ganz starken Bezug ja aus für viele, würde ich denken, in die heutige Zeit noch hat. Irgendwie war das für dich auch der Grund, dass es für dich auch noch eine Rolle spielt, sich mit dem Thema Antisemitismus auseinanderzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall ein persönliches Interesse, das da mit in meine wissenschaftliche Karriere mit reingespielt hat. Und ich dachte schon, naja, wenn ich jetzt 5, 6 Jahre auf eine Doktorarbeit verwende, dann hat es mich besonders glücklich gemacht, da einen ganz persönlichen Bezug auch mit reinzubringen, weil viele mir immer gesagt haben, man muss natürlich auch sich 5, 6 Jahre lang für dieses Thema interessieren. Und da dachte ich, na gut, wenn ich mich sowieso dafür interessiere, dann versuche ich diesen Schnittpunkt anzugehen und ja, wurde dann von verschiedenen Büchern und wissenschaftlichen Arbeiten inspiriert und dann hat sich das so nach und nach ergeben. Ja.
Sehr cool. Das war auch für mich total spannend, weil ich natürlich auch deine Diss immer eher so ein bisschen aus der Beobachterperspektive mitverfolgt und die spannenden Gespräche mit dir geführt habe. Und der Bezug zur Krise ist dann für dich auch wie eine Krise in den Diskurs aufgenommen wird oder in dem Diskurs herausgebildet wird?
Also ich würde sagen, ich habe auf 3 Ebenen einen Bezug zur Krise für mich entdeckt. Also der erste und auffälligste ist, dass mein Doktorvater Martin Wengeler ein ausgewiesener Krisenexperte ist in der Diskurslinguistik und der hat mich natürlich auf dieses Thema auch gebracht und hat mir die Frage gestellt, inwiefern mein Doktorarbeitsthema, also der Stürmer letztlich, wie das mit dem Begriff der Krise zu tun haben könnte. Also ob es da überhaupt Angriffspunkte, Überschneidungspunkte gibt oder nicht. Also das hat mich schon mal zum Nachdenken gebracht. Und dann natürlich generell die Diskurslinguistik interessiert sich generell sehr für Krisendiskurse. Das ist eins der Hauptanalysegebiete, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung zumindest. Und da ist natürlich die theoretische Herangehensweise wichtig. Also was ist überhaupt eine Krise? Wann ist eine Krise eine Krise? Also sozusagen, wie kann man das in den Sprachäußerungen nachvollziehen, beweisen sozusagen, dass wir jetzt gerade aktuell oder damals in einer Krise steckten? Das auf jeden Fall ist, also auf egal welches, also auf welche Krise meine ich angewendet, immer sehr spannend. Und ein dritter Punkt, und deswegen sitze ich jetzt hier auch gerade mit Marion, ist für mich ein, würde ich sagen, ein pädagogischer Aspekt dazu, weil ich auch während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, gemerkt habe, dass es nicht nur für mich wichtig ist, also es ist ungemein wichtig, die Leute über Antisemitismus aufzuklären und die Leute verstehen zu lassen, wie komplex dieses Phänomen ist. Aber es ist zugleich, glaube ich, auch wirklich notwendig, den Leuten eine Medien- oder Argumentationskompetenz an die Hand zu geben. Und ich denke, mit beiden Dingen musste ich mich beschäftigen in meiner Arbeit, also mit quasi, woran kann man schlechte von guten Quellen unterscheiden zum Beispiel, aber genauso und vor allem, woran kann man erkennen, dass in einer Diskussion ein Argument stabil und plausibel und fair ist, wenn man so möchte, und wann weicht es quasi von dem Grundprinzip, dass man eine faire Argumentation anstreben möchte, wann weichen die Leute ab und werden unplausibel oder also mit Absicht unfair oder vielleicht unabsichtlich unplausibel. Genau, also da würde ich sagen, da treffe ich mich mit Marion, weil ich das auch gemerkt habe, dass ich das gerne in die Gesellschaft transferieren möchte, um mal diesen schönen Modebegriff zu verwenden. Ist ja schön, gerade in der Uni soll man immer gucken, dass man auch die Gesellschaft mit einbindet, und das würde ich sagen, wäre meine Schnittstelle. Ich würde das gerne sehen, dass das viel breiter, viel weiter verbreitet wird, das Wissen über Argumentation und ja, Texte.
Da triffst du dich nicht nur mit mir, da triffst du dich auch mit Sokrates, Tina. Es hat sich gerade fast so angehört, als würdest du aus der Perspektive von Sokrates drüber sprechen, wie wichtig es dir ist, den besten Logos, die beste Rede sicherzustellen und die nicht plausiblen Argumente zu entlarven. Also es hört sich wirklich so an, als könnte Sokrates hier gerade mit dir die Unterhaltung führen. Oder als wärst du Sokrates.
Das ist ja wohl das schönste Kompliment, das ich jemals bekommen habe.
Dann hätte Sokrates doch noch den Podcast bekommen.
Das wäre tatsächlich das Ideal gewesen. Davon hätte Sokrates geträumt, nehme ich an, dass es aufgezeichnet wird gleichzeitig und dass nicht durch das Aufschreiben noch irgendeine Lüge mit dazukommen kann oder irgendeine Entstellung, sondern wirklich die blanke Wahrheit festgehalten, 1:1.
Und ich wollte gerade fragen, Marion, du bist ja quasi durch deinen Beruf schon total in diese Praxis, in diese pädagogische Praxis, die Tina gerade angesprochen hat, involviert. Wie hast du das so ganz konkret gemacht, dass du dieses Thema mit der Aporie jetzt zum Beispiel, mit dem Umgang der individuellen Krise in Bezug auf das Wissen über ein Thema zum Beispiel, dass du das mit den Schülerinnen und Schülern dann thematisiert hast?
Also das geht auf unterschiedliche Wege und es hat natürlich auch, es ist ein bisschen altersabhängig. Also jetzt im Moment zum Beispiel lese ich gerade mit einer 10. Klasse, die sind schon älter, selbst Texte zu Sokrates. Also wir machen genau das eigentlich, was wir hier gerade machen in der Schule. Und die sind meistens so weit, dass ich nur den Anstoß geben muss und dann führen sie eigentlich mit sich selbst schon dieses sokratische Gespräch. Also Beispiel zum Beispiel, ich zeige Ihnen Bilder und frage Sie, ob Sie die Menschen, die drauf zu sehen sind, schön empfinden. Dann fangen die schon automatisch an, sich selbst erst zu fragen, was ist denn eigentlich schön? Und unterscheiden dann zwischen äußerer und innerer Schönheit zum Beispiel und stellen sich schon typischerweise sokratische Fragen sehr früh und kommen dann eben darauf, dass man erstmal definieren muss, was schön ist, dass man Kriterien finden muss, um darüber sprechen zu können, dass diese Kriterien abhängig sind von gesellschaftlichen Elementen. Und in unserem Fall kommen wir dann zum Beispiel dahin, dass ja der Sokrates eigentlich das Gegenteil von unserem Schönheitsideal ist oder auch von dem antiken Schönheitsideal, aber dass dass da eben innen drinnen dann diese innere Schönheit steckt. Das ist mit älteren Schülern ziemlich gut zu machen, vor allem natürlich, wenn sie lange schon Griechischunterricht hatten oder auch Lateinunterricht. Mit den jüngeren Schülern kann man ein bisschen mehr in die Rolle von Sokrates selber reinschlüpfen und tatsächlich erstmal diese Verunsicherung erstmal hervorholen. Ein typisches Beispiel, was jetzt Sokrates auch gemacht hätte und was man leicht im Unterricht machen kann, ist die Frage nach Gerechtigkeit. Da habe ich das zum Beispiel mal ausgehend gemacht von der Schulaufgabe, wo ich dann darüber gefragt habe, ob die Schüler das jetzt diese Schulaufgabe als fair empfunden haben. Und über das Gespräch stellen wir dann eben selber fest, ja, wir denken zuerst, fair ist, wenn es einfach ist, zum Beispiel für uns. Aber damit kann ich eigentlich nicht weiterarbeiten. Fairness ist nicht immer einfach nur einfach. Da kommt man sehr schnell in eine Einbahnstraße beim Denken, im Kleinen wie im Großen. Und dann stellen eben auch da die jüngeren Schüler schnell fest, dass sie neu denken müssen und jetzt noch überlegen, was ist denn fair vielleicht für alle im Großen und im Kleinen. Also da kann man also bei jüngeren Schülern sehr schön mit dieser spielerischen Verunsicherung dann arbeiten, die dann zu diesem Weg der Diskussion mit sich selbst oder mit anderen führt. Man bemerkt dann aber auch dabei, dass offenbar es doch so im Unterricht funktioniert, dass also die jüngeren Schüler was lernen, wo die Größeren dann schon eben dieses sokratische Argumentieren gelernt haben und damit auch weiter umgehen können, innerhalb und außerhalb der Schule.
Total cool. Und Tina, du bist ja jetzt nicht Lehrerin oder sowas, aber du hast auch schon angefangen, diesen praktischen pädagogischen Auftrag anzugehen, den du dir selber auch setzen würdest.
Ja, das stimmt. Also leider noch nicht so oft, wie ich gewollt hätte, aber ich war zum Beispiel schon mal in einem Gymnasium in München eingeladen und habe dort einen Thementag mit den Abiturienten und Abiturientinnen dort verbracht. Und da ging es um Sprache, Macht, Meinung, habe ich das genannt. Also also nicht nur politisch, sondern auch in Werbung und so weiter. Wie wird Sprache eingesetzt, um uns zu beeinflussen? An welchen Faktoren kann man das vielleicht, wenn man dafür sensibilisiert worden ist, wie kann man das leichter erkennen, dass man nicht drauf reinfällt oder dass man meinetwegen absichtlich dann drauf reinfallen lässt sozusagen, aber jetzt, dass man nicht einfach so blind sozusagen durch die Gegend läuft. So, das war mein Ziel und das hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Schülern und Schülerinnen zu arbeiten und ich würde das gerne häufiger machen. Jetzt beim letzten Mal kam mir leider Corona in die Quere, sonst wäre ich noch an der Universität München gewesen. Da wäre es dann die Fachschaft Linguistik gewesen, mit denen ich da gearbeitet hätte. Das ist aber leider bislang noch nicht zustande gekommen. Aber vielleicht wird es ja noch nachgeholt, wenn wir uns wieder treffen können.
Und da ging es dann auch besonders oder zentral um Antisemitismus im öffentlichen Diskurs oder war das viel breiter dann aufgestellt?
Also in der Schule ging es breiter um alle möglichen Themen. Eigentlich ging es vor allem um, letztlich würde ich sagen, um Medienkompetenz, wenn ich das richtig verstanden habe, den Begriff. Also auf jeden Fall um eine Art Selbstermächtigung der Schülerinnen und Schüler, dass sie eigenständiger sozusagen durch die Welt laufen können und nicht so leicht beeinflusst werden von Dingen, von denen sie vielleicht gar nicht beeinflusst werden wollen. An der Uni hätte ich jetzt etwas konkreter auch schon über den Stürmer dann geredet, aber immer mit größeren Blick auf, also letztlich auch Propaganda, wenn man so möchte. Also in meinem Forschungsbereich ist das quasi immer verknüpft mit Antisemitismus, aber es gibt sicherlich auch Propaganda, die nicht dezidiert judenfeindlich ist und so. Also es hätte sich ein bisschen breiter aufstellen lassen, aber ich denke, meinen wissenschaftlichen Fokus auf Antisemitismus hätte ich auch nicht richtig verheimlicht, denke ich.
Und Propaganda ist quasi so das gezielte Beeinflussen von Menschen mit sprachlichen Mitteln oder das gezielte Bewegen von Menschen zu bestimmten Handlungen, irgendwie sowas?
Ich denke, so würde man das heute formulieren. Damals war es ja irgendwann mal nur der Begriff für Werbung oder so, also ein sehr neutraler Begriff eigentlich, aber das hat sich inzwischen natürlich deutlich gewandelt und priorisiert.
Dann könnte ich mir total vorstellen, dass, also wenn es denn dann wieder möglich sein wird, genau, dass auch jetzt gerade der öffentliche Diskurs und die Beurteilung von Quellen im Zusammenhang mit der Corona-Krise ein total spannendes Thema für dich eben in so Schüler- oder Studierenden-Kontexten wären, oder?
Absolut. Also da kommt wirklich viel Arbeit auf uns zu. Das hat auch Julian Hamann in der ersten Folge schon gesagt. Also die Diskurslinguisten werden dann noch viel zu tun haben, wenn die mal von später auf die Krise zurückblicken können irgendwann, dann gibt es da einiges zu tun. Und es geht ja jetzt schon los. Es gibt jetzt schon erste Analyseansätze, also nicht von mir, sondern von anderen Diskurslinguisten und Diskurslinguistinnen. Aber ich denke auch, dass solange man drin steckt, kann man das große Ganze nicht erkennen. Also müssen wir leider noch ein bisschen abwarten, bis wir das dann tatsächlich nutzen können. Aber erste Parallelen kann man auf jeden Fall ziehen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich sehe Parallelen zu meinem Doktorarbeitsthema, also zum Stürmer letztlich. Also das ist natürlich etwas, entweder ist es eher etwas theoretisch oder etwas polemisch, aber es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass es da Parallelen gibt aus meiner Sicht. Also damit meine ich...
Genau, da muss ich gleich nachfragen. Das klingt so spannend, das möchte ich natürlich sofort wissen.
Also ich würde sagen, theoretisch, also ganz auf die Grundfesten runtergebrochen, würde ich sagen, geht es darum, letztlich gab es die Weltwirtschaftskrise 1929. Das hat auf jeden Fall die Bürgerinnen und Bürger sehr in eine verunsicherte Lage gebracht. Und ich denke, in einer so verunsicherten Lage stecken wir heute auch gerade. Und jetzt ist nur die große Frage, was man aus dieser Situation macht, also was man mit der Verunsicherung macht, die jetzt einem von außen angetragen wird, also in der man jetzt einfach drin steckt. Da ist dann halt gefragt, dass man reflektiert damit umgeht und nicht leichtfertig Schuldige sucht. Und damals wurden leichtfertig Schuldige gesucht, auf jeden Fall. Das können wir jetzt alles ganz schön rekonstruieren und nacherzählen. Und heute würde ich sagen, dass auch die heutige Corona-Krise die Tendenz zu Verschwörungsmythen deutlich wieder hervorholt. Also es ist wieder viel sagbarer geworden, sehr radikale Thesen zu vertreten im medialen Raum. Diese sind dann durchaus, also ich habe sogar schon wieder antisemitische Theorien zur Corona-Krise gefunden. Also es gibt jetzt schon wieder die Behauptung, die Juden hätten das Virus erfunden, um mehr Geld zu machen, letztlich mit dem Impfstoff oder sowas. Und also das ist natürlich für mich eine ganz offensichtliche Parallele, aber es gibt auch Parallelen, die so ein bisschen eher unter der Oberfläche schwelen sozusagen. Also da muss man schon einen Blick länger drauf werfen, um das zu erkennen vielleicht. Und das würden vielleicht auch die Menschen, die heutzutage diese Dinge äußern, ganz weit von sich weisen, wenn sie jetzt wüssten, dass ich jetzt hier gerade behaupte, dass sie antisemitische Äußerungen tätigen. Aber trotzdem muss man halt das so deutlich machen, wie es ist, dass die Behauptungen in den aktuellen Corona-Verschwörungsmythen zumindest strukturell antisemitisch sind. Und damit meine ich, also es gibt ein ganz klares polarisierendes Weltbild. Es gibt Schwarz und Weiß, also es gibt den einen Feind, meistens sind es die da oben oder die WHO oder Bill Gates oder sowas. Und eben allein schon, wenn man diese verkürzten Gedankengänge zulässt und sich dahinter stellt und glaubt, dass das stimmt, ist das auf jeden Fall höchst bedenklich. Und da müsste man auf jeden Fall versuchen, die multifaktoriellen Dinge, die dazu führen, dass das Virus sich zu einer Corona-Krise, zu einer, weiß ich nicht, gesamtgesellschaftlichen, sozialen Krise, Wirtschaftskrise wahrscheinlich bald und so weiter entwickelt, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Und wer dann glaubt, das hat sich irgendjemand auch noch alleine ausgedacht, das ist schon ziemlich kurz gedacht. Und da sollte man versuchen, ja, ich weiß nicht, fair zu bleiben oder sowas und zu versuchen zu überblicken, was da noch alles mit reinschwingt.
Ja. Aber das zeigt auch irgendwie, dass es wohl so ein allgemeines, mit Krisen verknüpftes Bedürfnis ist, irgendwie als Schuldige zum Beispiel zu benennen. Das ist ja irgendwie was auch, glaube ich, in der Geschichte auch in früheren Krisen immer schon eine Rolle gespielt hat, ne? Also dass es irgendwie so Grundbedürfnisse gibt, einfache Erklärungen finden, Schuldige benennen, weil das vielleicht suggeriert, einfache Lösungsansätze auch finden zu können. Ich war total begeistert, weil du gerade von der Verunsicherung so viel gesprochen hast und weil das ja genau das ist, Marion, was du ändern möchtest, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es genau so sagen könnte im Sinne von ändern, denn die Verunsicherung ist jetzt quasi ja aus dieser Perspektive von der Krise. Das ist ja erstmal was Negatives, wie es wahrgenommen wird, wo dann was Negatives draus entsteht. Also eine Reaktion darauf, wo man einen Schuldigen dann suchen muss für diese Verunsicherung, die man beseitigt. In der Antike, der Sokrates zum Beispiel war selber so ein Opfer von dieser Verunsicherung, ja, der dann als Schuldiger beseitigt wurde tatsächlich. Also das wäre eine negative Sichtweise. Man könnte natürlich eine positive Sichtweise auf Verunsicherung haben und könnte sagen, wenn wir vielleicht uns daran gewöhnen, frühzeitig, dass wir im Leben ständig verunsichert werden, eigentlich von Kindheit an immer wieder, und es nicht als etwas Bedrohliches wahrzunehmen, sondern als etwas, woran wir uns eben gewöhnt haben, wo wir geübt haben, damit umzugehen, dann neu Lösungsansätze zu finden, das also vielleicht als etwas Positives immer wieder zu erleben. Die Krise führt zu einer besseren Lösung eigentlich, als sie vorher war. Das, was in Frage gestellt wird, hat offenbar nicht getragen und kann deswegen jetzt auch vielleicht durch einen neuen Ansatz ersetzt werden. Also diese Umdeutung von der Verunsicherung, genau, das ist es, worum es mir eigentlich dann geht. Auch gerade aus einer pädagogischen Sichtweise, weil man ja, also in der Schule das schon eher so gewöhnt ist, immer eine Person wie einen Lehrer als jemanden zu nehmen, der eigentlich schon alles weiß und der ihm immer hilft, jede Krise zu lösen. Aber genau jetzt, in der jetzigen Situation zum Beispiel, stellt sich heraus, dass die Lehrer durchaus nicht alles wissen. Die sind jetzt auch überfordert zum Beispiel von der Digitalisierung. Auf einmal kommt so eine Situation herauf, wo gerade die jüngeren Leute, also die Schüler und Schülerinnen, vielleicht sogar besser vorbereitet sind durch das, was früher kritisiert wurde, nämlich dass sie so zu viel im Internet rumhängen und deswegen kennen die sich jetzt aus mit der digitalen Welt. Das heißt also, da verkehrt sich manchmal auch das Expertentum und genau da kann man eigentlich sagen, nehmen wir das mal nicht als was Negatives, dass die Kinder zum Beispiel zu viel im Internet rumhängen, sondern sagen wir, die waren jetzt eigentlich genau vorbereitet auf diese Situation. Und nehmen wir doch mal das, was wir möglicherweise als eine negative Verunsicherung wahrnehmen, als einen Gedankengang, wo wir überlegen, zum Beispiel, was können wir von den jungen Leuten lernen? Also versuchen wir nicht beunruhigt darüber zu sein, dass wir noch nicht perfekt streamen können, sondern lernen wir mal was und sind wir mal nicht die Perfekten. Und ich glaube, das ist auch wunderbar für die Schüler zu sehen, dass es die Lösungsansätze nicht immer von einer Expertenperson gibt, sondern dass die eigentlich von überall kommen, wenn man das zulässt.
Mhm. Und diskutierst du das auch ganz offen dann mit deinen Kindern irgendwie? Also dass dieses alles wissen müssen oder alles können müssen vielleicht eine Haltung ist, die eigentlich problematisch ist?
Ich diskutiere es nicht in dem Sinne jetzt so offen wie hier. Ich versuche eher, das ein bisschen vorzuleben. Also ich versuche mich ganz stark dazu anzuhalten, dass ich nicht so tue, als wüsste ich alles, sondern eigentlich, dass ich immer zugebe, wenn ich einen Fehler mache oder etwas nicht weiß und auch mal die Aufgabe weitergebe an jemand anderen. Also wir diskutieren jetzt nicht so sehr auf einer Meta-Ebene darüber, aber es kommt mir eben ganz stark darauf an, dass ich das vorlebe. Die Verunsicherung auch zulasse, zugebe, dass ich Schwächen habe.
Ich glaube, das würde ich sagen, Tina, das betrifft uns im Unterrichten von Studierenden genauso, ne? Also dieser Druck, der sich erst dadurch aufbaut, dass man das Gefühl hat oder den Anspruch hat, irgendwie perfekte Expertise bieten zu können und da Druck rauszunehmen, glaube ich, ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und auch das mit dem Einüben, ne? Also dass man, Marion, einfach dann nicht in die Falle tappt, in der verunsicherten Situation schnelle Lösungen zu wollen, sondern das aushalten kann. So, und dann auch in der Situation sogar noch in der Lage ist zu reflektieren und vielleicht dann mehr Möglichkeiten hat, sinnvolle Lösungen und eben vielleicht nicht schnelle, aber geeignete Ansätze zu finden.
Genau, absolut. Ich finde auch, dass man das jetzt in der Corona-Krise auch an bestimmten Situationen immer wieder gefunden hat. Ich war ganz begeistert, als eine Figur tatsächlich aufgetreten ist, wo ich mir dachte, das ist jetzt eine Sokrates-Figur, der macht genau das. Wirklich in der Auseinandersetzung mit der Querdenkerbewegung zum Beispiel, da gab es diesen Satiriker Florian Schröder, das habt ihr bestimmt mitbekommen, der aufgetreten ist bei einer Corona-Demo, weil die ihn missverstanden hatten als jemand, der auf ihrer Seite ist. Und dann arbeitet der mit tatsächlich in dem Gespräch bei seinem Auftritt mit den Querdenkern mit der Hegelschen Dialektik. Also er hält ihnen ihre eigenen Argumente also quasi entgegen und bringt sie dann aber zum Nachdenken durch diese Dialektik, wo tatsächlich ihre Ansätze nicht wirklich stimmig oder logisch sind. Und er macht das wirklich auf so eine Art und Weise, wie ich sagen würde, ja, der macht genau das, was Sokrates jetzt auch gemacht hätte. Tatsächlich das Gespräch suchen, mit denen diese einfache Lösung wollen und dann aber diese Verunsicherung bringen. Und wenn man da vor allem bei dieser Aufnahme zuhört, da bemerkt man, das fruchtet wirklich im Publikum. Da wird der Applaus geringer, die Buhrufe auch eigentlich leiser. Also da ist tatsächlich eine Verunsicherung und ein Umdenken bei manchen zumindest spürbar.
Spannend, aber schade, dass das nur entsteht in einer Situation, wo Sie mit einem anderen Gesprächspartner gerechnet haben, ne? Der eigentlich die Ausgangssituation war ja quasi verdeckt sozusagen.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich schade. Das ist quasi das, was wir gerade vermeiden würden. Also die Tina und ich, wir würden uns ja quasi wünschen, dass wir bewusst eingeladen werden von Leuten, die das lernen wollen, nicht die versehentlich über uns stolpern.
Ja. Könntet ihr euch vorstellen, auch oder habt ihr konkrete Ideen, auch zusammen mal solche Projekte zu verwirklichen, so mit den verschiedenen Anknüpfungspunkten und Kompetenzen?
Ja, also wir haben uns schon mal Gedanken darüber gemacht, dass da vielleicht eine Kooperation möglich ist oder sehr, sehr schön wäre. Und ich bin einfach sehr angesteckt von diesem Gedanken, den Marion mir jetzt in den Kopf gepflanzt hat, dass man eben Verunsicherung, Unsicherheit nicht quasi als Ursache verteufelt, sondern dass man da die sich selbst fruchtbar macht und die anwendet sozusagen. Das gefällt mir unheimlich gut. Und ja, Theresa, wie du gerade gesagt hast, in der Unterrichtssituation kennt man das ja auch. Also mir wurde recht ganz, ganz früh von einem guten Freund gesagt, dass man auf keinen Fall so tun soll, als wüsste man alles und dann irgendwie im schlimmsten Fall noch Halbwahrheiten sagt oder sowas, die man gar nicht richtig weiß über, in unserem Fall über einen Sprachzustand oder sowas, sondern immer sagen soll, naja, weiß ich jetzt nicht, ich guck mal nach oder so. Also das ist schon auch bei uns im pädagogischen Umfeld klar, aber ich würde das auf jeden Fall gerne in so eine Art Projektarbeit umwandeln. Ich weiß nicht, Marion, wie siehst du das?
Ich sehe es ganz genau so. Ich denke auch, dass das ziemlich schnell praktisch umsetzbar ist. Wir hatten ja ein bisschen so eine Idee entwickelt, dass wir zusammen so eine Art entweder Werkzeugkoffer oder Arztkoffer vielleicht sogar noch eher packen können mit den Methoden und Herangehensweisen, die wir jetzt so von Sokrates oder von der Arbeit mit Texten jetzt von der klassischen Philologie aus kennen und die dann aber auf der anderen Seite die Tina aus der Diskursanalyse mitbringt. Also dass wir versuchen können, so einen Koffer mit Tools zu packen, den wir dann eben jungen Menschen an der Schule oder in anderen Bereichen vorstellen können und an die Hand geben können, als etwas, worauf sie dann immer wieder zurückgreifen können. Wirklich als Wunsch wäre das ja, dass es ein Koffer ist, den man dann aus der Schule oder aus der Lehrsituation mit ins Leben mitnimmt. Und da holt man dann eben seine Tools beim Umgang mit Texten oder mit anderen Medien, die auf einen einprasseln, dann heraus und schafft es vielleicht auf diesem Weg eine ganz entspannte Umgangsweise auch mit Propaganda zu haben, mit allem Möglichen, was dann gar nicht so stark trifft. Wenn ich mir dann eben vorstellen würde, eine der ersten Sachen, die ich da wirklich gerne in den Koffer reinpacken würde, das wäre tatsächlich so etwas wie ein Antiseptikum, würde ich das nennen. Das wäre tatsächlich für mich diese sokratische Aporie, die erstmal brennt, weil sie mich eben durcheinander bringt, aber dann die Voraussetzung dafür ist, dass da eben nirgendwo ein Wundbrand entsteht oder eine Blutvergiftung, um im Bild zu bleiben. Also, dass sich da dann wirklich was Positives drauf entwickeln kann. Vielleicht kann die Tina noch sagen, welche Werkzeuge sie da vielleicht reinpacken würde.
Also, spontan würde mir einfallen, ein Stethoskop einfach, also Texte genau aushorchen sozusagen, genau hinhören, dann dadurch vielleicht auch mal den Subtext mitbekommen. Das würde ich spontan mal dazu beisteuern, aber ich finde das eine super kreative Idee und da möchte ich gerne noch viel mehr Werkzeuge mir ausdenken und sie in den Koffer packen.
Ich finde es auch total super. Marion, du hast schon gesagt, in der Schule oder auch in anderen Bereichen. Ich wollte nämlich gerade noch mal nach der Zielgruppe fragen. Denkt ihr eher, das ist geeignet für Leute, die irgendwie aufs Gymnasium gehen, vielleicht auch schon in einer fortgeschrittenen Klasse sind? Jetzt waren ganz viele Fachbegriffe mit dem Antiseptikum und dem Stethoskop. Oder glaubt ihr, dass das grundsätzlich schon auch für andere, jüngere oder eben nicht gymnasiale Zielgruppen möglich ist?
Also meiner Vorstellung nach wäre es für alle möglich. Ich würde sogar nicht nur sagen junge Leute, sondern durchaus auch ältere Leute. Junge Leute sind ja häufig immer wieder mit Neuem konfrontiert. Bei den Älteren hört es vielleicht bei manchen auch mal auf. Ich habe auch positive Erfahrungen von der Volkshochschule jetzt zum Beispiel. Also ich könnte mir durchaus auch in diesem Rahmen einen ganz genauen Umgang mit den Texten, die uns umgeben, vorstellen. Deswegen würde ich jetzt persönlich sagen, dass ich da keine Probleme irgendwo sehe für das Verständnis. Wir können ja dann vielleicht auch auf bestimmte Fachbegriffe verzichten oder die vielleicht auch anders, unsere Werkzeuge anders benennen.
Ich wollte das gar nicht kritisieren. Es ist mir nur gerade irgendwie so aufgefallen. Und Marion, du hast dazu auch schon was publiziert, oder? Mit Sokrates als Arzt oder so? Habe ich das richtig im Kopf?
Also über die Sokratische Gesellschaft haben wir immer wieder Workshops vor allem angeboten, wo wir dann auch unsere Ergebnisse in dem Sinne publiziert haben, jetzt nicht hochwissenschaftlich, eher auf so einem informativen Weg, aber diese Richtung von Workshops war immer, also meine Vorgehensweise dabei.
Sehr cool. Ich finde den Ansatz generell, dieser therapeutische Beschreibungsspektrum irgendwie, finde ich schon super mit diesem Arztkoffer, weil es auch gleich so eine konkrete praktische Vorstellung macht irgendwie, ne? Oder Werkzeugkasten, das einem was an die Hand gibt.
Und es passt erstens jetzt gerade zur Corona-Krise hervorragend mit dem Arztkoffer und zweitens auch, was du gerade gesagt hast mit dem Werkzeugkasten, was auch eine Idee war. Ich finde beides sehr gut, weil es nämlich typische Krisenmetaphern umfasst, die wir auch in der Diskurslinguistik immer wieder finden. Also, dass man, weiß ich nicht, den Staat als große Maschine formuliert und dann sagt, oh, da ist Sand im Getriebe, der Staat läuft nicht mehr rund oder solche Dinge. Und genau das Gleiche auch mit medizinischen Metaphern. Deswegen gefällt mir das auch besonders gut, weil das so gut in meinen Wissenschaftsbereich passt. Also es deckt das sehr gut ab. Ja.
Und sind Metaphern deswegen auch so verbreitet im Zusammenhang mit Krisen, weil die auch immer als Bilder dann Zusammenhänge einfach erfahrbar machen? Also das ist ja quasi immer dann die Abbildung von einem Prozess oder einem Zustand, der eher abstrakt ist, als ein Bild, das man schon kennt und auch konkret kennt.
Ja, genau. Also ich bin jetzt wirklich keine Metaphern-Spezialistin. Das war nicht mein Spezialgebiet, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das der Grund ist. Ja, also es ist natürlich immer ein Wunsch von uns Menschen generell, und das muss ja auch, das ist ja gar nichts Verwerfliches, sondern ja was Schönes, dass man versucht, mit Bildern zu sprechen, um den Leuten Dinge, die sonst vielleicht etwas zu kompliziert wären, näher zu bringen. Spannend im Krisendiskurs ist halt natürlich, also die vielleicht negativen Auswirkungen, die solche Bilder haben können. Also typischerweise die Ausländerflut, die Flüchtlingswelle, solche Dinge rufen halt Gefühle hervor, die da jetzt vielleicht nicht hingehören, weil das ein sehr sachliches Thema ja erstmal ist. Es geht hier um Asylverfahren, es geht darum, Menschen, die Schutz suchen, Schutz zu gewähren. Und mit solchen Metaphern, die man da verwendet, dann wird Angst geschürt, in der Bevölkerung kommt das Gefühl auf, wir haben das nicht mehr im Griff, wir werden weggespült, weiß ich nicht, solche Dinge. Und
weil es auch nicht mehr um die Personen geht, ne? Also es geht dann irgendwie um Naturereignisse und nicht um Menschen, so in dem Bild.
Ganz genau, ja, sie werden entpersonalisiert, genau richtig, das ist auch ein sehr großes Problem. Und ich denke, deswegen bin ich jetzt mit Metaphern, stehe ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, nur deswegen, weil ich halt genau in der Diskurslinguistik, da wo ich mich damit beschäftigt habe, war es eigentlich immer eher, wurde immer eher das Problem in den Vordergrund gestellt, dass Metaphern hervorrufen, wobei sie doch eigentlich so schön sind.
Können, beides, ne?
Ich würde da auch was Positives dagegen setzen, weil in der Pädagogik jetzt gerade eigentlich Metaphern eigentlich das Mittel des Redens sind, auch in der Fachsprache sehr lange Zeit eigentlich fast die Fachsprache aus Metaphern bestand, wo man dann eben die Samen pflanzt zum Beispiel oder eben bewässert. Also es wären hier jetzt auch vielleicht Metaphern dann aus der Natur. Das Seminar ist ja quasi die Pflanzschule erst einmal. Aber das wäre jetzt die positive Seite dieser Metaphern, wo also die Natur dann eher als das, das, was sprießt und hervorkommt, betrachtet wird. Also da kann ich dann vielleicht dir helfen, wenn du Metaphern schon gerne magst, dann kann ich dir die Berechtigung aus der Pädagogik gerne bieten.
Das ist schön, danke.
Und das ist ja auch einfach wieder nur eine Frage der Kompetenz, ne? Also ob man auch das negative Potenzial in Metaphern erkennen kann, weil man vielleicht reflektiert, zu welcher Implikation oder zu welchen weiteren Gefühlen sie einen veranlassen, ohne dass man das an der Oberfläche zuerst wahrnehmen würde.
Genau, und ich kann durchaus dann auch eine Metapher auch mal umwenden und sagen, also diese Flut oder die Welle, die da als bedrohlich wahrgenommen wird, oder könnte ich ja auch Bilder finden, die durchaus positive Sichtweisen auf Wellen bieten können. Das kann ja auch mal die Welle sein, auf der man surft. Also es kann auch mal in die Zukunft führen, das Bild. Also ich habe durchaus auch die Macht, Metaphern positiv zu deuten.
Die perfekte Welle, ja. Schwierig, aber man merkt auch krass, wie auf dieser sprachlichen Ebene die Ereignisse in den Medien miteinander verknüpft werden. Ne? Also gerade so diese Tsunami-Wellen, die liegen nicht so lang zurück und deswegen hat man noch eine richtig stark negative Assoziation im Kopf, jetzt aus meinem Gefühl gerade heraus, und sieht aber auch, wie sich die Wellenmetapher jetzt in so kurzer Zeit mit der Flüchtlingswelle und jetzt aber auch wieder mit der ersten, zweiten, dritten Welle in der Corona-Zeit wiederholt und wieder aufgegriffen wird. Ne?
Ja, ich würde auch sagen, Marion, das ist ein sehr hehres Ziel, das du da hier gerade angesprochen hast. Nur aus Diskurs, linguistischer Sicht ist es, da wir immer dann doch wenigstens kurzfristig zu, aber auf jeden Fall zurückschauen und dann gucken, was da passiert ist, da kann ich dir leider keine ganz schönen Zahlen nennen. Also es wird, glaube ich, nicht so häufig von der Welle, auf der man surft, gesprochen, vor allem nicht im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Aber ich finde das trotzdem eine sehr kreative Idee. Das sollte man weiterverfolgen.
Ich finde auch, man muss das positive Potenzial irgendwie finden und ausschöpfen.
Wir haben das tatsächlich gerade auch ganz am eigenen Leib sozusagen bitter gespürt, denn uns ist es passiert, dass wir ungefähr, also ein Jahr jetzt vor der Corona-Krise, einen Preis angefangen haben auszuschreiben, einen sokratischen Preis für Schülerarbeiten, und den haben wir damals noch ganz positiv Querdenkerpreis genannt, weil uns das sehr positiv und passend zu Sokrates vorkam. Und ein Jahr später mussten wir den Preis umbenennen, weil sich dieses Wort im Diskurs so negativ verändert hatte, dass wir nicht mehr damit ins Gespräch kommen wollten. Also wir haben das wirklich am eigenen Leib erfahren von der sokratischen Gesellschaft, wie schnell sowas geht.
Hättet ihr nicht die Querdenkerbewegung verklagen können wegen des Copyrights?
Wir haben das leider nicht angemeldet gehabt.
Ja, nee. Wie heißt der Preis jetzt, Marion?
Er heißt jetzt Selbstdenkerpreis.
Oh, das ist doch auch schön. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Appell, würde ich sagen. Ja.
Viel besser.
Ja, mega. Ich bin gerade am Überlegen. Habt ihr ein Thema, was ihr auf jeden Fall noch brennend anschneiden wollt, was ich jetzt gerade unterschlagen oder vergessen habe?
Ich bin eigentlich soweit ganz glücklich.
Mich würde ja vor allem interessieren, das kam jetzt schon total gut raus im Gespräch, glaube ich, dass ihr schon voll viel miteinander geredet habt und ganz viele gemeinsame Pläne und Ideen geschmiedet habt. Und ihr habt euch ja auch schon vor dem Workshop und vor dem Krisenprojekt gekannt. Habt ihr denn erwartet, dass ihr so viel miteinander gemeinsam habt und miteinander planen wollt und könnt?
Nein, und vor allem ist das witzig, finde ich, weil wir kennen uns ja, wie gesagt, aus dem universitären Kontext, und da hatten wir beide halt unsere Doktorarbeit, die ja nun wirklich erstmal nichts miteinander zu tun hat auf dem ersten Blick. Und deswegen finde ich ja so nett, dass wir uns jetzt sozusagen über die pädagogische Schiene dann so gefunden haben. Das hätte ich auf jeden Fall früher nicht erwartet. Also, aber es ist umso schöner.
Mir geht es genauso. Genau, ich hätte es auch nicht erwartet und finde es eben ganz toll, diese Richtung, dass es uns beiden offenbar sehr wichtig ist, sofort praktisch damit tätig zu werden, dass wir da so eine gewisse Leidenschaft, glaube ich, dafür haben, die Erkenntnisse auch, die wir aus der Wissenschaft dann gewonnen haben, sofort in die Gesellschaft zu tragen. Das hat mich also auch begeistert.
Ich finde das super, auch weil man eben sieht, wie wichtig das ist, ne? Also bei euren beiden Themenbereichen, oder es gibt ja diese Verknüpfung mit den Kompetenzen einüben. Da hat man auf jeden Fall ganz deutlich das Gefühl, dass es total aktuell ist und dass es auf jeden Fall Menschen und junge Menschen in der heutigen Zeit betrifft und was ganz Wichtiges ist, dass sie das lernen. Das finde ich auch super. Und ich fand auch mega, weil wir gar nicht so geplant oder in die Richtung gedacht hatten, dass es so einen sehr praktischen Aspekt von diesem Krisengipfel gibt irgendwie, ne? Also man bewegt sich ja in dem akademischen Bereich doch häufig sehr stark in der Theoriezone sozusagen. Und ich finde das total super, ja, dass so konkrete Ideen und Ansätze ihr schon in euch drin habt und ausbringt.
Ich finde das auch gut, weil wir haben uns ja erst schon aufgrund der Interdisziplinarität, die wir angestrebt haben, haben wir uns schon rausgewagt quasi aus den eigenen Forschungsbereichen. Und dass es jetzt auch noch praktisch wird, damit hätte ja wirklich keiner rechnen können.
Mega. Das würde ich jetzt gerne als Schlusswort auch mitnehmen einfach und mich bei euch bedanken für das sehr spannende Gespräch. Und ich bin total begeistert, euren Plänen dann auch in Zukunft zu folgen. Und wir können ja bestimmt den einen oder anderen Link auch noch auf unsere Homepage setzen. Und in diesem Sinne, ganz, ganz vielen Dank für eure Ideen und eure Begeisterung und euer Wissen. Und allen Zuhörenden vielen, vielen, vielen Dank fürs Dabeibleiben und Zuhören und für euer Interesse.
Dankeschön, Theresa. Es war sehr schön hier.
Danke auch.